Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Im Studio ist Christian Röther. Guten Morgen. Hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft geht es heute auf das Schloss Hoheneck im Erzgebirge. Das klingt erstmal idyllisch, war es aber lange Zeit überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, auf Schloss Hoheneck befand sich das zentrale Frauengefängnis der DDR. Nach langem Ringen soll dort demnächst eine Gedenkstätte eröffnen. Wir erinnern schon heute an eine der Gefangenen, Carla Ottmann. Sie sagt, sie wurde zum selbstständigen Denken erzogen in einem christlichen Haushalt. Das war in der DDR suspekt. Vorher geht es aber erstmal um Kriegsdienstverweigerung. Die war lange kaum ein Thema in Deutschland. Das hat sich geändert durch Russlands Angriff auf die Ukraine. Heute am 15. Mai ist der internationale Tag der Kriegsdienstverweigerer. Deshalb reden wir jetzt darüber. Und nicht nur wir, denn Russlands Angriff auf die Ukraine, der hat das Thema Kriegsdienstverweigerung wieder brisant gemacht. 15 Monate ist der Beginn der russischen Offensive inzwischen her. Seitdem haben in Deutschland manche nachträglich den Kriegsdienst verweigert. Andere haben ihre frühere Verweigerung zurückgezogen. Denn der Krieg in Europa, der fordert nicht nur die Politik heraus und die Gesellschaft als Ganzes, sondern irgendwie auch jeden und jede Einzelne. Und auch kirchliche Beratungsstellen für Menschen, die den Kriegsdienst jetzt verweigern wollen, darunter auch Soldatinnen und Soldaten. Und dann sind da ja auch noch Menschen aus Russland, Belarus oder der Ukraine. Sie sagen, sie sind aus ihren Ländern geflohen, um nicht in den Krieg geschickt zu werden. Und das müssen sie jetzt den deutschen Behörden glaubhaft nachweisen. Mehr dazu im Beitrag von Kirsten Dietrich.
Deserteure und Verweigerer sind Sand im Getriebe der Kriegsmaschinerie. Sie setzen ein Zeichen, dass es Alternativen gibt. Zu Kampf, zu Zerstörung, zum Töten.
Februar 2023, am Vorabend des ersten Jahrestags des russischen Angriffs auf die Ukraine. Mitglieder von Friedensgruppen aus der ganzen Bundesrepublik treffen sich am Brandenburger Tor in Berlin. Mit dabei, angereist aus dem hessischen Offenbach, Rudi Friedrich vom Verein Connection.
Desertion, Verweigerung und Befehlsverweigerung ist ein bedeutsamer Teil des Widerstandes gegen Krieg.
Connection hilft und berät weltweit Menschen, die sich dem Militärdienst entziehen. Zurzeit sind es vor allem junge Männer, aber auch Frauen in Russland, in der Ukraine und in Belarus. Sie setzen damit, sagt Rudi Friedrich an diesem Abend vor dem Brandenburger Tor, ein deutliches Zeichen für den Frieden.
Helft denen, die sich auf welcher Seite auch immer dem Grauen des Krieges entziehen, die sich verweigern, die desertieren. Danke.
Unsere Erfahrung ist ja, dass viele von einer Entscheidung stehen, mit der sie nie gerechnet haben.
Sagt Rudi Friedrich später vom heimischen Schreibtisch aus über eine Kriegsdienstverweigerung unter Kriegsbedingungen.
Sie sehen sich in einem Kriegsgebiet, sie sehen sich der Rekrutierung ausgeliefert und müssen dann sehr schnell entscheiden, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich will da nicht dran teilnehmen. Was kann ich denn tun? Wo kann ich denn hingehen? Es ist also keine Entscheidung, die lange vorbereitet worden ist, sondern die ganz spontan getroffen wird oder relativ spontan getroffen wird. Meine Erfahrung ist, dass viele der Männer überhaupt keine Sprache für Kriegsdienstverweigerung haben. Und dann gibt es das eben doch, weil sie treffen ja diese Entscheidung für sich, ich will da nicht hin.
In der Bundesrepublik Deutschland ist die Kriegsdienstverweigerung stattdessen wohlgeordnet. Viele Beratungsstellen haben allerdings geschlossen, seit der Wehrdienst 2011 ausgesetzt wurde und es deshalb kaum noch Kriegsdienstverweigerungen gibt. Zu Beginn dieses Jahres allerdings hieß es, wegen des Kriegs in der Ukraine verweigern 5-mal mehr Menschen als vorher den Dienst an der Waffe. Das klingt nach einem gewaltigen symbolischen Zeichen. Tatsächlich aber geht es um ungefähr 1.000 Menschen. 1.000 gegenüber einer Bundeswehr mit 180.000 Soldaten und Soldatinnen ist nicht besonders viel. Und dazu beruht die Verfünffachung auf einem Rechenfehler. Der Großteil der Verweigerungen, ungefähr 600, kam von Menschen, die nicht gemustert waren. Und solche Verweigerungen tauchten bis letztes Jahr in keiner Statistik auf.
Wie viel das vorher waren, weiß ich nicht, weil die ja, sage ich mal, weggeschmissen wurden und plötzlich werden die gezählt.
Sagt Wolfgang Max Burggraf, Geschäftsführer der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden, EAK, in Bonn. Eine der letzten Beratungsstellen, die übrig geblieben ist. 600 ungemusterte Verweigerer, dazu kommen um die 200 Reservisten. Die Zahl der Verweigerungen aus der Bundeswehr heraus ist dagegen nur leicht gestiegen. Sie liegt weiterhin bei gut 200. Genaue Zahlen sind schwer zu bekommen, nur so viel ist klar. Diese Zahl ist auch schon vor dem Ukraine-Krieg kontinuierlich leicht gestiegen.
Was ich mir so erkläre, dass da ja die Bundeswehr anfing, händeringend um Personal zu werben. Man kann das ja auch öffentlich sehen mit den YouTube-Kanälen, die für junge Leute dann von der Bundeswehr betrieben werden, um sie anzuwerben. Da ist es nicht in allen Fällen so, dass der soldatische Beruf wirklich redlich dargestellt wird.
Stattdessen, sagt Wolfgang Max Burggraf, wurden die zivilen Vorteile betont. Der Lkw-Führerschein auf Kosten der Bundeswehr etwa oder das Medizinstudium, für das kein Numerus Clausus verlangt wird.
Und wenn dann diese Menschen eben unterschrieben haben, ihre Verpflichtungserklärung, dann sind sie Soldat oder Soldatin, merken aber dann oft erst zum Beispiel nach dem Medizinstudium in der sogenannten PUMA, der postuniversitären militärischen Ausbildung, ich bin ja nicht in erster Linie Ärztin, sondern Soldatin.
Diese Verweigerungen sind dann in der Regel kompliziert, langwierig und landen so gut wie immer vor Gericht. Denn die Bundeswehr, sagt Burggraf, wolle ihr Personal ungern ziehen lassen, auch wenn das Recht auf Kriegsdienstverweigerung natürlich auch für Soldaten gelte. Das erinnert dann fast wieder an die Wehrdienstverweigerer der 70er und 80er Jahre in der Bundesrepublik, deren Gewissensentscheidung vor staatlichen Kommissionen streng geprüft wurde. So selbstverständlich kirchliche Gruppen übrigens heute Kriegsdienstverweigerern zur Seite stehen, neben der EAK auf katholischer Seite zum Beispiel Pax Christi. Mit der Entscheidung gegen den Militärdienst haben sich die Kirchen lange Zeit schwer getan. So gab es nach der Gründung der Bundeswehr 1955 neben der Ablehnung des Kriegsdienstes auch eine große lutherisch-konservative Mehrheit in der evangelischen Kirche, die sagte:
Nein, man muss also auch in diesem neuen Staat jetzt also auch den Dienst an der Waffe leisten, wenn es wieder eine Armee geben wird, weil man eben dieses neue Gemeinwesen dann auch schützen muss. Da spielte sozusagen der Antibolschewismus eine ganz große Rolle. Man hatte also Angst vor der Sowjetunion.
Sagt Hendrik Meyer-Magister, Studienleiter an der Evangelischen Akademie Tutzing. Er hat über das Verhältnis der evangelischen Kirche zur Kriegsdienstverweigerung seine Doktorarbeit geschrieben.
Und lange Zeit war dann aber auch in den 60er Jahren, würde ich sagen, die Kriegsdienstverweigerung eher eine Randerscheinung, auch im protestantischen Milieu. Und es kippt, würde ich sagen, mit dem Milieuwechsel innerhalb der Kirche im Zuge der 68er in den 70er Jahren, dass eben der vormals konservative Haufen auch vielleicht zu dem protestantischen Milieu wird, das wir heute auch kennen. Also man ist links, liberal, offen.
Und die Verweigerung wird zum Normalfall. Aber offiziell redete die Kirche immer noch vom Friedensdienst mit und ohne Waffen. Eigentlich bis zur Friedensdenkschrift der EKD 2007. Diese entstand unter dem Eindruck des 11. September 2001. Als große Bedrohung wurden terroristische Angriffe gesehen, der Ost-West-Konflikt aber schien damals beendet. Heute wird gerade in der evangelischen Kirche darum gerungen, ob Waffenlieferungen zur Selbstverteidigung der Ukraine gerechtfertigt oder sogar geboten sind. Auf dem Kirchentag, der Anfang Juni in Nürnberg stattfindet, dürfte die Frage einer zeitgemäßen Friedensethik besonders kontrovers diskutiert werden. Die DDR war, anders als die Bundesrepublik, keine Demokratie, auch wenn sie das Wort Demokratie im Namen trug. Wenn die evangelische Kirche in der DDR für Kriegsdienstverweigerung plädierte, war dies zugleich Regimekritik. Dazu sagt Hendrik Meyer-Magister:
Im Osten war es tatsächlich so, dass man von einem deutlicheren Zeichen gesprochen hat, 1965, das mit der Kriegsdienstverweigerung verbunden sei, also das Kriegsdienstverweigerung als deutlicheres Zeichen für den Frieden.
Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.
Artikel 4 Absatz 3 im Grundgesetz.
Ich würde sagen, eine Gewissensentscheidung ist die ernsthafteste Überzeugung, die ein Mensch gewinnen kann, aus welchen Motiven auch immer.
Und deswegen, so Meyer-Magister, müsse man Gewissensentscheidungen ernst nehmen. Auch wenn natürlich, ich will nicht töten, deshalb will ich nicht zum Militär, ernsthafter klinge als, ich möchte nicht getötet werden.
Natürlich liegt jetzt bei, ich möchte nicht getötet werden, irgendwie, nein, der hat halt nur Schiss. Das ist ja gar keine Gewissensentscheidung, der hat nur Angst. Dieser Gedanke liegt nahe. Und ich finde aber den Wunsch eines Menschen, nicht sterben zu wollen, durchaus auch eine sehr ernsthafte Überlegung, der man auch einen gewissen Respekt auch gegenüber zollen sollte. Ne?
Eine Überlegung allerdings, die sich beruhigter treffen lässt, wenn es andere gibt, die bereit sind, sie im Ernstfall zu verteidigen. Diesen Widerspruch muss aushalten, wer in einem Rechtsstaat den Kriegsdienst verweigert. Viel dramatischer ist die Situation für die, die sich dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine entziehen wollen, egal auf welcher Seite der Front, sagt Rudi Friedrich vom Verein Connection.
Unserer Schätzung nach haben 150.000 militärdienstpflichtige Männer Russland verlassen. Und unserer Schätzung nach haben 170.000 militärdienstpflichtige Männer die Ukraine verlassen und 20.000 Belarus. Alles aufgrund des Krieges.
Die meisten entziehen sich der Einberufung, fliehen also, bevor sie Soldat werden. Das ist schon schwer genug. Aber wer danach zum Beispiel als Russe in Deutschland Asyl sucht, muss dafür überzeugend nachweisen, dass ihm unweigerlich der Militäreinsatz drohte. Das kann nicht, wer bereits vor der Einberufung geflohen ist. Zumindest hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit dieser Begründung den Asylantrag eines russischen Verweigerers abgelehnt.
Auf der einen Seite wird versprochen, Militärdienstentzieher, Verweigerer zu unterstützen. Auf der anderen Seite gibt es dann solche Entscheidungen. Also sie haben gar keine Chance, hierher zu kommen. Diese Begründung sorgt dafür, dass die Leute einfach hängen bleiben in Georgien, Armenien, Kasachstan oder wo auch immer unter auch durchaus sehr prekären Bedingungen. Und dann ist tatsächlich die Frage, was machen Sie?
Rudi Friedrich hat mit Connection deshalb 35.000 Unterschriften unter einer Petition gesammelt, die vereinfachte Gewährung von Asyl für diese Verweigerer fordert. Heute gegen Mittag sollen diese Unterschriften an diesem Internationalen Tag der Kriegsdienstverweigerer bei einer Kundgebung in Berlin an einen Vertreter der EU-Kommission übergeben werden.
Berichtete Kirsten Dietrich, und den Beitrag finden Sie auch online in ein paar Minuten in der DLF-Audiothek-App und auch auf deutschlandfunk.de/tag-für-tag. Hoheneck. In Deutschland gibt es einige Orte, die so heißen, und auch einige Burgen und Schlösser. Viele denken bei Hoheneck aber wohl an das zentrale Frauengefängnis der DDR. Es befand sich im Erzgebirge in einem der Schlösser, die Hoheneck heißen. In diesem Jahr soll dort nun eine Gedenkstätte eröffnet werden für das Gefängnis bzw. für die Frauen, die dort inhaftiert waren, oft zu Unrecht inhaftiert waren, wenn man heutige Rechtsstandards anlegt. Eine der Inhaftierten war Carla Ottmann. 19 Monate war sie in Hoheneck in Haft. Warum? Wegen Fluchthilfe und Ausreisebegehren, so nannte das die Stasi. Carla Ottmann selbst sagt, in Konflikt mit der DDR kam sie auch durch ihre christlichen Überzeugungen. Lydia Jacobi hat Carla Ottmann getroffen und auch den Projektleiter der neuen Gedenkstätte Hoheneck, Stefan Apelius.
Also wenn Frauen nach Hoheneck gekommen sind, dann war eine der ersten Informationen, die sie bekamen, dass hier viel härter zu arbeiten war, dass das Essen schlechter war und dass die allgemeinen Haftbedingungen viel schlechter gewesen sind als in allen anderen DDR-Haftanstalten.
Stefan Apelius ist Historiker und Projektleiter der Gedenkstätte Hoheneck. Er steht im Innenhof der ehemaligen Haftanstalt, auf den die ringsum aufragenden Backsteinmauern scharfe Schatten zeichnen. Apelius legt den Kopf in den Nacken, lässt den Blick über die schmucklosen, fast einschüchternd wirkenden Wände schweifen, zeigt dann Richtung Hoftor.
Hier sind die kleinen Gefangenentransportwagen vorgefahren, wo Frauen, die man direkt nach ihrer Verurteilung zum Verbüßen der echten Strafe dann nach Hoheneck schaffte, dann eingetroffen sind.
Seit Apelius im Sommer 2021 mit der Planung der künftigen Gedenkstätte betraut wurde, gräbt er sich durch alte, teilweise unvollständige Akten, versucht die Schicksale hinter den Karteikarten zu rekonstruieren und die Geschichte von Hoheneck in all ihren Grauschattierungen zu erzählen.
Der gesamte Komplex befindet sich auf den Grundmauern eines früheren Schlosses, dessen Geschichte weit zurückreicht und wurde in der Zeit zwischen 1862 und 1864 aufgebaut als Arresthaus für Frauen.
Den Schwerpunkt setzt er aber auf die Zeit zwischen 1950 und 1989, als Hoheneck zentrales Frauengefängnis der DDR war und zum Synonym für Schrecken und Leid wurde. Hier saßen Diebinnen und Mörderinnen ein, arbeitslose und alkoholkranke Frauen, die als asozial abgestempelt wurden, und etwa 8000 politische Gefangene. Frauen, die die DDR verlassen wollten, anderen bei der Flucht geholfen oder kritische Flugblätter verteilt hatten.
So, hier kommt der Gefängnisschlüssel. Und was ist es?
Also mein Name ist Carla Ottmann, ich bin 76 Jahre alt. 1946 geboren, im geteilten Berlin.
Carla Ottmann trat am 19. Januar 1979 durch die unauffällige graue Tür rechts des Hofeingangs, die zu DDR-Zeiten die Welt der Unfreien von denen der etwas weniger Unfreien trennte.
Ich bin auch im selbstständigen Denken erzogen, im christlichen Haushalt. Das war in der DDR suspekt. Wir haben auch offen diskutiert am Familientisch. Und ich habe getragen, das Kreuz auf der Weltkugel war so ein kleiner Anstecker, hatte ich hier immer dran und habe mir gar nichts dabei gedacht, weil ich dachte, gut, das ist eben unser Glauben, aber so war es eben nicht.
Carla Ottmanns Vater war selbstständiger Vorunternehmer. Solche Mittelständler passten nicht zum Arbeiter- und Bauernstaat, in dem privates Eigentum per se als übel galt. Am Tag, als Bauarbeiter auf Geheiß des DDR-Ministerrats die Steine der Berliner Mauer aufeinandersetzten, am 13. August 1961 weilte er bei seinem Bruder in West-Berlin und wollte auch nicht mehr zurück. Damit war auch seine Tochter gebrandmarkt. Ihr Bildungs- und Berufsweg holpert und meandert. Telegrafistin, Dramaturgieassistentin, Hilfskraft in einer Bibliothek.
Und meine Mutter durfte denn, sie hat also in der DDR keine Arbeit aufgenommen, sie war wirklich herzkrank, also mit dem Herzen. Und dann durfte sie als Invalidenrentner durfte sie dann 1969 nach langer Antragstellung ausreisen. Und damit waren beide Eltern in West-Berlin. Und meine Mutter wurde dann sehr schwer krank. Und da haben meine Schwester und ich Anträge gestellt, besuchsweise zu den Eltern zu fahren. Und dann ist der Antrag einmal abgelehnt worden, zweimal abgelehnt worden. Und für meine Schwester wurde das dann so unerträglich, dass sie hier also mit ihrer Familie sich eine Fluchtmöglichkeit über ein Schleusungsunternehmen organisiert hat. Und sie wollte dann dauerhaft die DDR mit der Familie verlassen. Und sie brauchte aber jemanden, der sie zu dem Fluchtfahrzeug hinfährt.
Am Steuer sitzt Carla Ottmann. Sie denkt, die Flucht ihrer Schwester gelingt. Zu später Stunde kommt sie nach Hause, parkt das Auto auf dem Garagenhof. Dreistämmige Männer, eine Hand auf ihrer Schulter. 24 Stunden Verhör, Verurteilung zu 2,5 Jahren Haft wegen Fluchthilfe und Ausreisebegehren. Der Abschied von der kleinen Tochter. Die Fahrt in einem Barkas Kleintransporter nach Hoheneck.
Man sollte entmenschlicht werden. Das Bestreben war wirklich, die Leute kaputt zu machen. Und das sozialistische Menschenbild war ja eine Konformität, die wir alle nicht wollten.
Dieser war's. Gehen wir mal ins Zellenhaus.
Sie waren schon der Luftzug, die Kälte, diese feuchte Kälte, die wir dann. Jetzt ist immer kalt, immer unangenehm.
Die Fußbodenfliesen im Zellenhaus sind überzogen mit einer dünnen Schicht aus Sand und Staub, der unter den Sohlen knirscht. Der Schmutz der vergehenden Zeit. Von links und rechts zeichnet die Sonne durch die vergitterten Fenster helle Muster auf die cremefarben gestrichenen Wände. In der Zeit, als Carla Ottmann einsaß, sah hier vieles anders aus. Das Gefängnis ging nach seiner Schließung an einen privaten Investor, der es zu einem Erlebnishotel umbauen wollte. 2014 kaufte die Stadt Stolberg das Areal schließlich zurück, um endlich die lang geforderte Gedenkstätte einzurichten. Stefan Apelius geht an den Zellentüren vorbei in den ehemaligen Arrestbereich, in dem Frauen eingesperrt waren, die gegen die Anstaltsregeln verstoßen hatten.
Es gibt ja eine bestimmte Zeit, Anfang der 70er Jahre, als die Haftanstalt hier besonders stark überbelegt gewesen ist. Da lag die Zahl der hier inhaftierten Frauen bei bis zu 1600, bei einer Haftplatzzahl von 800. Und in der Zeit hat die Anstaltsleitung im Kellerbereich unter uns zwei Räume wieder als zusätzliche Dunkelarresträume in Einsatz gebracht. Und Frauen, die in dieser Zeit hier gegen bestimmte Anstaltsregeln verstoßen hatten, haben mir also sehr glaubwürdig von den Haftbedingungen da unten in völliger Dunkelheit berichtet.
Die Frauen mussten Zwangsarbeit verrichten, im Akkord Strümpfe und Bettwäsche nähen oder Motoren konstruieren für westliche Firmen. Das Gefängnis als Profitmaschine. Ihre Kinder durften sie in der Zeit der Haft häufig gar nicht sehen. Wie steht man das durch? Carla Ottmann.
Also ich bin auch nicht tiefgläubig, aber sagen wir mal, die Hinwendung zur evangelischen Kirche, das hatte ich schon mein Leben lang. Und wie gesagt, das Dach der Kirche hat mir Dinge gegeben, die es anderswo und ich hätte haben können. Ich musste einen Weg für mich finden, damit klarzukommen und wollte mich auch nicht zerstören lassen.
Eine Reihe halbrunder, hoher Fenster, die Ausblick auf den Innenhof und über die hügeligen Landschaften im Südwesten gewähren, zeugen von der religiösen Seite des DDR-Strafvollzugs. Einer Facette, die Stefan Apelius versucht, aus Akten und Erinnerungen wieder zusammenzusetzen. Man wisse bisher noch viel zu wenig über die Frauen, die wegen ihrer Zugehörigkeit zu den Zeugen Jehovas hier inhaftiert waren. Oder über diejenigen Oppositionellen aus Kirchenkreisen, die in den 80er Jahren nach Hoheneck kamen.
Hier haben wir jetzt den Kirchensaal. Da vorne, hallo, befand sich die Kanzel. Und da oben wird die alte historische Anstaltsorgel wieder aufgebaut.
Gottesdienste gab es in der einstigen Anstaltskirche nicht durchgängig, erst ab den 70er Jahren wieder regelmäßig. Doch ein sicherer Ort war der Kirchensaal nicht. Die Häftlingsfrauen erzählten sich, der Pfarrer trage unter dem Talar Stiefel, die des Ministeriums für Stadtsicherheit. Eckhard Giebeler, ab Ende der 60er Jahre der einzige Geistliche im Strafvollzug der DDR, sammelte als inoffizieller Mitarbeiter Roland hinter Gittern Informationen für die Stasi. Was haben die zermürbenden, gewaltvollen Jahre in Hoheneck mit den Frauen gemacht? Carla Ottmann wurde im Zuge der Amnestie zum 30. Jahrestag der DDR vorzeitig freigelassen. Mit 65 Kilo kam sie ins Gefängnis, mit 49 verließ sie es. Endlich nahm sie wieder ihre Tochter in die Arme, die sie in der Zeit der Haft nicht sehen durfte. 1981 konnte Ottmann zu ihren Eltern nach West-Berlin ausreisen. Heute engagiert sie sich in der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft und beim neu gegründeten Forum für politisch verfolgte und inhaftierte Frauen der sowjetischen Besatzungszone und der SED-Diktatur.
Es wird keinen geben, der nicht nachhaltig mindestens eine Prägung erfahren hat durch diese Zeit. Denn es ist gestohlenes Leben. Und dann kann man dann darüber traurig sein oder kann auch sagen, gut, das ist Ansporn, zu gucken, was kann ich jetzt leisten, was kann ich hier leisten.
Carla Ottmann, eine ehemalige Gefangene im DDR-Frauengefängnis Hoheneck, im Beitrag von Lydia Jacobi. Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Morgen schauen wir an dieser Stelle auf die Wahlen in der Türkei. Was bedeutet die wahrscheinliche Stichwahl zwischen dem Sunniten Erdogan und dem Aleviten Kılıçdaroğlu für die religiöse Landschaft in der Türkei? Mehr dazu morgen an dieser Stelle. Um die Wahl in der Türkei geht es jetzt aber auch gleich schon hier im Deutschlandfunk nach den 10 Uhr Nachrichten in der Sendung Kontrovers. Mein Kollege Philipp May diskutiert das Wahlergebnis dann unter anderem mit der SPD-Politikerin Lale Akgün. Bis hierher am Mikrofon war Christian Röther. Danke für Ihr Interesse.